Also ich hätte Deutschland auch nicht zugetraut, wie schnell sich Meinungen shiften. Also ich finde gerade im Rüstungsbereich sieht man das, wenn wir vor vier Jahren im Podcast über Rüstung gesprochen haben, haben wir immer fünf Disclaimer
selbst du
gemacht. Selbst
ist schon ein Problem. Ja.
Ja, und mittlerweile fragen uns halt 50% der Hörer nur noch, ob wir über die Rüstungsaktie noch ein bisschen mehr sprechen können. Mhm. Und das ist ja schon ein breiter gesellschaftlicher Shift, der sich da vollzogen hat.
Ich glaube, in 12 Monaten wird es fast wieder eine Mehrheit für Atomkraft in Deutschland geben. Ja. Ich glaube, das geht jetzt richtig, richtig schnell.
Das kann ich mir auch vorstellen.
Hier ist Christoph Bursek und du hörst Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich habe den Noah Leidinger zu Gast. Er ist Wirtschaftsexperte und macht Deutschlands besten Podcast zum Thema Aktienwirtschaft Digitales. Und zwar mit großem Abstand zur Nummer 2. Um gut geeicht in das Jahr 2026 zu starten, die richtigen Überzeugungen für Erfolg direkt ab Januar im Kopf zu haben, dafür habe ich ihn eingeladen und frage ihn gleich, wie es zu Tech, KI, Wirtschaft und teilweise auch Kultur steht. Alles, was also wirklich einen Impact auf das nächste Jahr hat. Noah, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, freue mich drauf.
Ich sitze hier schon wieder so strahlend gegenüber, fit, ausgeschlafen, widerlich. Ich habe dich so als ewigen Optimisten, nehme ich dich immer wahr.
Okay.
Ja? Der nie sagt, wenn ihn mal was extrem nervt, aber es muss doch schon was geben, vielleicht in der Entwicklung dieses Jahr in der Wirtschaft oder irgendwas anderes, wo du sagst, Alter, verliere ich wirklich manchmal meine Geduld.
Ja, ich muss schon sagen, an der Börse gibt es schon ein paar Phänomene, die mich nerven, gerade so diese Übertreibungen, die in diesem Jahr sehr extrem geworden sind. Also wenn man zum Beispiel sieht, wenn Tech-Firmen gerade in die Börse gehen, dann ist es eigentlich fast immer so, dass die erstmal wahnsinnig schnell hochschießen. Also wir hatten jetzt in China 2 IPOs von so Chip-Firmen, die Nvidia-Konkurrenz machen sollen, machen beide nicht mal 1 Milliarde Umsatz, waren dann beide sofort 50 Milliarden wert und haben beide am ersten Tag 500% zugelegt. Also die Aktie ist an einem Tag 500% gestiegen und dann droppen sie aber oft auch wieder relativ schnell.
Hätte man die hier, also hätte man davon was mitnehmen können?
Du hättest direkt zum Start versuchen können reinzukommen. Tatsächlich der Grund, dass sie so stark steigen am ersten Tag ist auch, dass die chinesische Regierung das am Anfang limitiert, wie hoch der Preis sein kann, weil sie sagen, sie wollen nicht, dass die Anleger abgezockt werden. Führt aber ja nur dazu, dass sie einen Schritt später abgezockt werden quasi. Mhm. Und genau solche Übertreibungen zum Beispiel nerven mich immer ein bisschen, weil ich dann auf die Zahlen gucke und denke, okay, das kann sich einfach nicht ausgehen langfristig. Dasselbe bei Figma, kennen wahrscheinlich auch viele, ja auch eine veritable Firma, die wirklich Umsätze macht, die stark wächst. Trotzdem, als sie an die Börse sind, waren sie auf einmal 60 Milliarden wert, fast so viel wie Adobe, obwohl Adobe viel, viel größer ist. Und das hat sich auch mittlerweile auf 20 Milliarden korrigiert. Das heißt, es gibt immer so einen Hype und bricht dann wieder ab. Und das sind so Phänomene, die finde ich eigentlich schade, weil sozusagen meine Überzeugung auch bei unserem Podcast ist ja immer, dass wir sagen, Wirtschaft hängt mit Börse zusammen und man kann über Börse nicht nur für seine eigene Rente vorsorgen, was sehr sinnvoll ist und generell am Wirtschaftswachstum partizipieren, sondern auch über Wirtschaft lernen. Nur das Problem ist, wenn sich die Börse an solchen Stellen immer wieder entkoppelt und viele Leute noch Geld verlieren oder rumzocken, dann haben auch viele das Gefühl, okay, da will ich gar nicht dabei sein, weil es ist mir zu riskant. Und deshalb finde ich sowas immer schade und nervt mich ein bisschen.
Für so wie ich dich kenne, ist das ja fast schon emotionale Outburst, aber aber zumindest ja finde ich gut, dass dir sofort was eingefallen ist. Hattest du mitbekommen, dass Adobe so eine Marketingplattform gekauft hat, SEMrush?
Ja, ja.
1,9 Milliarden oder 1,8 Milliarden Dollar?
Also für die natürlich auch nicht so viel Geld, ne? Wenn du über 100 Milliarden wert bist, dann kannst du sowas schnell mal machen.
Ja,
es gibt gerade relativ viele so generell Übernahmen im Tech-Bereich, alle möglichen Softwarefirmen, die so dahingedümpelt sind, die jetzt aufgekauft werden. IBM hat jetzt zum Beispiel 2 große Sachen gekauft, auch oft, um so das eigene Profil ein bisschen zu schärfen, nochmal mehr Richtung KI zu gehen, dann nochmal eine Softwareplattform anzubinden. Und man muss auch sagen, viele Tech-Firmen sind so teuer mittlerweile bewertet, dass sie einfach teilweise ihre eigene Bewertung nehmen und damit Aktien zahlen. Und dann kostet für sie so eine Übernahme relativ wenig.
Bei SEMrush war das ein Cash-Deal?
Das kann auch sein. Aber sie können ja auch Geld raisen darüber, ne?
Und sie haben, SEMrush hat, glaube ich, 340 Millionen Umsatz und letztes Jahr, glaube ich, 8 Millionen Gewinn.
Crazy, ja.
Ja.
Also die Bewertungen sind schon teilweise wirklich sehr, sehr hoch.
Und das, nachdem sie irgendwie die letzten 5 Jahre, glaube ich, 32 Millionen Verlust jeweils hatten und jetzt das erste Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr 8 Millionen Gewinn oder so.
Ja, wäre spannend, was Adobe damit will, weil eigentlich ist ja bei Adobe eher das große Risiko, dass quasi Figma und Canva sie bedrohen im Kerngeschäft. Ob ihnen da SEMrush so viel bringt, ist unklar. Wobei auch da muss man sagen, so groß sieht man den KI-Effekt bei Adobe noch gar nicht. Also sie wachsen nicht stärker, aber sie wachsen auch nicht viel langsamer. Sie wachsen immer so mit 10% eigentlich. Genau, aber nochmal zurück zum Bewertungsthema. Zum Beispiel Warner Brothers und Netflix haben ja auch viele drüber geschrieben. Da ist halt auch so diese 70, 80 Millionen, die Netflix zahlt, ist halt ein Bruchteil vom eigenen Börsenwert. Und zahlst du halt 20% von deinem eigenen Börsenwert und kriegst so ein riesen Medienimperium. Das ist halt eine andere Logik, als wenn du jetzt nur auf den Cashpreis schaust.
Du hast gesagt, Adobe wächst noch weiter irgendwie mit 10%. Ich hatte gerade so eine relativ große Auswertung von Stellenangeboten gesehen, die irgendwie über mehrere Jahre gesammelt wurden. Und da sah man, dass nun 2 Jahre hintereinander jedes Jahr von Jahr zu Jahr 25-30% weniger Grafiker gesucht wurden, weltweit. Das muss sich doch irgendwann auch auf Adobe durchschlagen.
Ja, da ist halt die Frage, ob sie beim Seed-Based-Modell bleiben, also dass du immer pro Mitarbeiter bezahlst, oder ob man das irgendwann umstellt und ich sage, okay, eigentlich ist auch die Wertschöpfung, die Adobe macht, eine andere und wird sogar größer in Zeiten von KI und dadurch können sie auch mehr Geld verlangen. Das wird, glaube ich, so ein bisschen die Frage sein, aber das ist auf jeden Fall ein Risiko, das sie haben in der Branche und auch in vielen anderen Branchen, weil viel Software ja, es wurde ja immer allen erzählt, es ist super, wenn du ein Modell hast, das auf Mitarbeitern hochskaliert, weil wenn deine Kunden wachsen und mehr Mitarbeiter einstellen, wächst der Umsatz auch, aber ist halt in dieser neuen Welt eventuell nicht mehr so, weil auch Firmen ohne Mitarbeiter wachsen können.
Du bist ein großer Fan von Berkshire Hathaway.
Ja.
Ja, ich bin ein großer Fan von Alphabet. Ja. Und die haben jetzt $4 Milliarden in Alphabet investiert. Findest du das gut?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemacht haben, war es auf jeden Fall ein smartes Investment, hat sich jetzt auch schon gut gerechnet. Die Frage ist so ein bisschen, sie haben ja eigentlich keine Tech-Investments, sondern eher für so stabile, langweilige Investments bekannt, vor allem bei den Großen, also haben irgendwie viel Coca-Cola, haben viel American Express, diese Dinge. Sie haben aber ja vor Jahren in Apple investiert, was auch das beste Investment war, das Warren Buffett je gemacht hat, wenn man so auf den Gesamtgewinn schaut. Und die Frage war auch so ein bisschen, okay, könnte Alphabet jetzt das nächste Apple sein? Und das glaube ich wiederum nicht, weil man jetzt schon noch sieht, Alphabet bei vielen Geschäftsbereichen viel kompetitiver, was jetzt die Cloud angeht. Ich glaube, YouTube, würde ich sagen, ist fast das Stabilste, was sie haben. Da sehe ich am wenigsten irgendwie Konkurrenzgefahr. Aber auch bei der Suchmaschine, da hat sich ja die Meinung voll geschiftet. Und ich glaube auch, dass Google bei KI sehr stark ist. Trotzdem ist ja die Frage, es war einfach diese Welt der Suche und die Monetarisierung, die war einfach wirklich genial. Und Suchmaschine ließ sich so gut monetarisieren. Und selbst wenn sie jetzt bei den Chatbots vorne sind, ist halt die Frage, kann sich das wieder so gut monetarisieren lassen? Oder hat nicht bisher eine Suche erst immer so eine gewisse Unsicherheit? Findest was nicht sofort, klickst auf 10 Sachen, musst rumsuchen. Wenn die Chatbots immer besser werden, geben sie euch einen Vorschlag und dann kaufst du. Und da ist halt die Frage, ob man da noch so viel Geld rausholen kann wie aus dem bestehenden System. Das ist, glaube ich, so ein langfristiges Risiko. Aber grundsätzlich ist ja halt immer eine Frage des Preises und da haben sie eigentlich gut zugeschlagen.
Mhm. Hat Berkshire Hathaway noch viel Amex? Also haben die noch viel Aktien oder Anteile davon?
Ja, sie haben noch relativ große Positionen.
Hast du eine Amex-Karte?
Nee.
Ich habe eine und das ist so ein unfassbar schlechtes digitales Erlebnis, was die bieten, dass ich jedes Mal vom Glauben abfalle. Also die Webseite zu bedienen, mich einzuloggen, über die Webseite kann man irgendwie teilweise Hotels buchen und so weiter, was manchmal einen Vorteil hat, weil wenn man dann irgendwie über Amex bucht, dann darf man schon um 12 Uhr rein und am nächsten Tag bis 15, 16 Uhr im Zimmer bleiben und so. Also teilweise wirklich cool, aber dafür genau muss man halt die Webseite benutzen und das ist einfach jedes Mal so grausam schlecht, dass ich immer denke, unfassbar. Und dann gucke ich auf den Aktienkurs und denke so, ja, aber es scheint irgendwie niemanden zu stören.
Ja, nee, es funktioniert total gut, das Geschäft. Vor allem auch bei der jungen Generation. Also sie wachsen seit Jahren am stärksten mit Gen Z und Millennials. Und es ist auch so ein bisschen, eigentlich ist es wie eine Luxushandtasche, hast du halt diese teure Karte, kannst du auch noch so ein bisschen rechtfertigen, dann kriege ich den und den Bonus.
Ja, genau.
Wahrscheinlich jetzt, wenn man wie du im Business aktiv ist, dann rechnet es sich auch wirklich. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie Student ist und ein bisschen rumreist, ist schon eher ein Investment, mit dem man ein bisschen draufzahlt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Business, das wirklich boomt und die einfach diese Marke stark aufgebaut haben. Und auch das war ja so ein Investment, ähnlich wie Google oder Alphabet, die hat jetzt Berkshire Hathaway auch gekauft, als sie nicht so gut ging. Oder als alle dachten, ChatGPT räumt jetzt alles ab. Und Amex hat er schon in den 1970er Jahren gekauft, als auch alle dachten, Amex geht pleite.
Okay.
Damals gab es einen Riesenskandal mit Sojaöl.
Mhm. Was war denn los?
Sie haben so noch ein Side-Business gehabt, wo sie quasi kreditiert haben, okay, der und der Produzent hat so viel Sojaöl gelagert und dann ist der mit dem Schein von Amex zur Bank gegangen und hat gesagt, okay, ich will mir jetzt einen Kredit holen. Mhm. Mit quasi dem besicherten Sojaöl, das ich da liegen habe oder anderen Rohstoffen. Und dieser Typ hatte aber irgendwann mehr Sojaöl, als es überhaupt gab auf der Welt, weil er einfach immer nur Wasser aufgefüllt hat und ein bisschen Sojaöl drüber. Und die Amex-Prüfer sind immer oben reingegangen in den Tank, haben das rausgepickt und haben gesagt, ja, okay, validieren wir. Und Warren Buffett hat dann aber gesehen, das ist ein kleiner Teil vom Business, es schadet dem restlichen Geschäft nicht, mit damals diesen Travel-Checks und ist dann da eingestiegen. War auch ein sehr gutes Investment von ihm.
Witzig, ne? Was es immer so für witzige Ideen gibt, irgendwie Sachen zu betrügen und so weiter. Und klar, irgendwie Öl schwimmt ja irgendwie auf Wasser. Ja. Super naheliegend.
Ist schon einfacher.
Das finde ich wirklich unterhaltsam. Kommen wir mal zu den digitalen Unternehmen. Ich habe gelesen auch in deinem LinkedIn, dass Oracle so ein bisschen Probleme hat, ihr $10 Milliarden Data Center zu finanzieren. Wer sollte denn da Geld geben?
Genau, also Blue Owl sollte da Geld geben. Wir haben in einem der letzten Podcasts mal über diese ganzen Private Credit Anbieter gesprochen, also quasi, dass nicht mehr Banken Geld geben, sondern andere Investoren. Blue Owl ist da einer der größten und die werden gerade auch sehr stark genutzt.
Zu wem gehören die? Wo kommen die her?
Ist eine eigenständige Firma.
Amerikanisch?
Ja, genau. Es gab in den letzten 20, 30 Jahren eine Riesenwelle an so Firmen, die hochgekommen sind.
Sind die börsengelistet?
Ja, genau. Was? Blue Owl ist an der Börse.
Es gibt noch ungefähr, wie viel?
Ich glaube, die sind jetzt bei 20 Milliarden. Es gibt noch Ares, die sind ein bisschen größer und auch börsennotiert. Apollo ist so der bekannteste Name. Apollo hat aber auch noch ein anderes Geschäft als Private Equity. Aber da sind sehr viele Leute in den letzten Jahren sehr reich geworden mit diesem Privatkreditgeschäft. Und es wird halt sehr gern für diese Rechenzentren genutzt, weil die Rechenzentren oft in komplexe Deals verstrickt werden. Das ist vielen Banken zu heikel und mit den Private Credit Anbietern kann man sowas immer ganz gut strukturieren. Und das hat auch bei Oracle jetzt lange geklappt. Jetzt hat aber Blue Owl gesagt, bei dem neuen Rechenzentrum wollen sie nicht mehr mitmachen. Man kennt natürlich nie die genauen Hintergründe, aber es ist schon so, dass Oracle einfach wahnsinnig viel Geld ausgibt. Also sie haben letztes Quartal fast zu viel Geld für neue Rechenzentren ausgegeben, wie sie überhaupt dann Umsatz machen. Und das sind irgendwie 12 Milliarden, die die in 3 Monaten ausgeben, um Rechenzentren zu bauen. Und da kann es natürlich sein, dass jetzt andere Kreditgeber kommen. Es zeigt aber schon, dass da gerade Zweifel aufkommen, ob das nachhaltig ist. Vor allem, weil ihr größter Kunde in Zukunft, der sehr viel gebucht hat, OpenAI ist. Und OpenAI hat irgendwie Rechenleistung für über 1000 Milliarden gebucht, obwohl die auch so 12 Milliarden Umsatz gerade machen. Kann alles aufgehen, aber kann halt auch nicht aufgehen und dann wird es für Oracle auch schwierig.
Larry Ellison war mal 4 oder 5 Wochen mein direkter Nachbar.
Wirklich?
Ja, ich habe mal auf dem Haus aufpassen dürfen vom Bekannten in Malibu. Und das Haus war wirklich Wall-to-Wall mit dem Haus von Larry Ellison. Das ist so an so einem Strand. Und da sind alle Häuser halt wirklich direkt nebeneinander. Und das war unser direkter Nachbar. Und das war schon witzig. Der ist dann morgens irgendwie an den Strand gegangen, spazieren gegangen, hat Hallo gesagt und so. Und das ist so ein Strand, der ist irgendwie, keine Ahnung, 1 Kilometer breit. Ja. Ich glaube, da hat er irgendwie 7, 8, 9, 10 Häuser, auch ein Hotel und so weiter. Ja. Und wollte immer mehr Häuser kaufen, wollte eigentlich den ganzen Strand irgendwie voll kaufen. Ja. Und viele, die da wohnen, brauchen jetzt nicht unbedingt Geld und haben dann dementsprechend nicht verkauft. Und wenn er in seinem Haus war, hat er irgendwie gefühlt, also lass uns sagen, 20 bis 30 Blumentöpfe sind da.
Ja.
Die wurden jeden Morgen frisch, also frische Blumen rein.
Ja.
Jeden Morgen wurde sein Haus sauber gemacht von außen. Jeden Morgen wurden 3 Autos sauber gemacht. Krass. Und jeden Morgen wurde, wenn er da war, der ganze Strand 100 Meter nach rechts, 100 Meter nach links, einmal komplett durchgehakt.
Ja.
Und das waren so, die sahen halt aus, so gekleidet waren das, waren diese Gärtner.
Ja.
Und waren aber alles so Security-Leute natürlich. Aber man darf da keine, man darf da nicht, also das ist ein öffentlicher Strand. Man könnte sozusagen bis ans Haus rangehen.
Ah.
Und damit der nicht genervt ist, stehen halt die ganze Zeit so aufgepumpte Leute mit einer Hake und tun so Gartenarbeit machen, obwohl das eigentlich seine Security ist.
Crazy.
Und wenn man auf das Haus zugeht, spätestens so 15 Meter vorher, kommt irgendwo, das sind so Häuser, die alles auf Holzstelzen so ein bisschen, so 2, 3 Meter über dem Boden. Und wenn man auf das Haus zugeht, so 10 Meter vorher, kommt auf einmal unterm Haus irgend so ein Gärtner und fängt an, direkt vor einem dann irgendwie zu arbeiten.
Ja.
So, damit man, damit er halt immer zwischen ihm und sozusagen dem Haus steht.
Das ist ja crazy.
Mega.
Ja.
Und der Typ, der uns das Haus gegeben hat, auf das wir aufpassen sollten, hat auch gesagt, wir brauchen nachts nicht abzuschließen, wir können mit offenen Fenstern schlafen.
weil
Larry Ellison nebenan wohnt. Die haben sozusagen den ganzen Strand mit Wärmebildkameras und so weiter, ist irgendwie alles safe. Meint, da braucht man sich nie Gedanken zu machen.
Hast du mal seinen Sohn gesehen auch, den David Ellison?
Also es waren damals erst schon 13 Jahre her, dass ich das gemacht habe. Und es waren damals auch junge Leute da, aber ich habe jetzt nicht mehr gemerkt.
Das heißt, er war damals schon relativ alt, ne?
Okay, da habe ich mir nicht gemerkt. Das waren aber irgendwie so Leute in ihren 20ern damals da.
Aber Larry Ellison war auch damals schon relativ, der musste
der ja war relativ alt, der ist immer spazieren gegangen und wahnsinnig statisches Gehen, so ganz gerade, ganz so als hätte der irgendwie tierisch Rückenschmerzen, hätte ich mal gedacht, aber schon auch so ein bisschen, wo man kann sich gut vorstellen, dass es kein einfacher Typ ist.
Ja, aber muss ich wirklich sagen, also klar, dieser Ausbau ist jetzt sehr aggressiv, den er vorantreibt, aber der ist irgendwie echt um die 80, leitet immer noch diese Firma, ist auch in den letzten Jahren nochmal viel, viel reicher geworden und er hat es schon geschafft. Eigentlich hatte ja Oracle so eine ähnliche Ausgangslage wie SAP vor ein paar Jahren und dann hat SAP gesagt, okay, wir bauen unser Kerngeschäft aus, wir machen das weiter als Software-Business, ganz Capital-Light. Und er hat gesagt, ich will jetzt Vollgas KI attackieren und nochmal mit Amazon, Microsoft und Co. mithalten und hat in den letzten Jahren echt ein sehr starkes Cloud-Business aufgebaut, was ihm viele auch nicht zugetraut haben. Hat auch sehr hohe Risiken eingegangen, mit irgendwelchen neuen Rechenzentrumsbauern aus China zusammengearbeitet, wo niemand so genau wusste, können wir das überhaupt schaffen. Aber er ist da die Risiken eingegangen. Und insgesamt hat Oracle in den letzten Jahren schon sehr gut performt. Ist jetzt, glaube ich, so 600 Milliarden wert. Waren mal 900 Milliarden wert. Also man sieht schon, ist auch viel Hype dabei. Aber trotzdem so die rein unternehmerische Leistung und so nochmal in dem Alter so ein Risiko einzugehen, das ist schon krass. Und sein Sohn ist jetzt auch viel in den Schlagzeilen, weil der Paramount gekauft hat und der jetzt auch versucht hat, Warner Brothers zu kaufen. Also die Familie ist auf jeden Fall aktiv.
Wahnsinn. Ich habe nur mitbekommen, dass immer mehr Data Center Projekte gecancelt werden, weil die Gemeinden sich dagegen wehren. Also die, viele Datacenter werden so in Rural Communities gebaut und darauf haben viele dort keine Lust, weil die sagen, klar, irgendwie während einer kurzen Building-Phase gibt es vielleicht auch ein paar Jobs, aber ansonsten braucht so ein Rechenzentrum nicht irgendwie 1000 Mitarbeiter und deswegen wollen wir das nicht. Und da gibt es jetzt so eine Liste und da sind schon irgendwie ein halbes Dutzend Riesen-Datacenter drauf, die halt gecancelt wurden, weil die Gemeinden das irgendwie sich dagegen gestimmt haben, was dann die Kosten der Datacenter wahnsinnig teuer macht, weil sie dann irgendwie alles umplanen müssen. Und vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun, dass das Datacenter-Finanzierungsbusiness schwieriger wird.
Ja, das kann sicher auch ein Grund sein. Man sieht ja auch, dass irgendwie viele Bitcoin-Miner, die ja schon Rechenzentren haben, jetzt ihre Rechenzentren einfach weiterverkaufen, weil die KI-Firmen halt so viel Geld dafür geben, dass sie sagen, okay, für uns lohnt sich gar nicht mehr, unser Geschäft zu machen, wir geben die einfach weiter.
Ist das ein gutes Signal, wenn Bitcoin-Miner sagen, da kommt jemand und kann mit dem Real Estate mehr anfangen als Bitcoin-Mining?
Ja, also gab es vorgestern erst bei Hut 8, die da irgendwie für 15 Milliarden und 7 Jahre, nee, für 7 Milliarden und 15 Jahre haben sie ein Rechenzentrum verkauft. Und ich glaube, viele merken, das merken auch viele gerade in der Rüstungsbranche, dass es halt schon physische Themen sind. Also auch bei Rüstungsthemen brauchst du nicht nur die Aufträge, sondern musst es dann auch schaffen, für Milliarden Waffen zu produzieren.
Ja.
Und genauso musst du halt auch bei den Rechenzentren erstmal hinbauen. Und nicht bei Oracle, aber bei einem anderen war das jetzt. Genau, bei CoreWeave. Das ist so ein junger Rechenzentrumsanbieter, die sich nur auf KI-Themen spezialisieren, da auch recht gut sind, auch sehr aggressiv expandieren. Und da hat sich jetzt auch ein Projekt um 60 Tage verschoben, weil es Starkregen in Texas gab. Und dann hat der CEO das noch so komisch kommuniziert. Er meinte irgendwie im Interview, in einem Rechenzentrum hat sich das verschoben. Und dann meinte der Interviewer wirklich in einem Rechenzentrum, von einem Rechenzentrum ist Bauer. Und der hat aber mehrere Rechenzentren gebaut. Und da ist auch die Aktie in den letzten Monaten ziemlich stark gefallen.
Krass, verrückt. In welchen Bundesstaaten werden die besonders gebaut?
Aber viel Texas ist gerade, Arizona ist auch historisch gesehen viel, genau, das sind so. Aber gibt es in allen möglichen, es gibt zum Beispiel im Börsenbereich, gibt es in Chicago ein wichtiges Rechenzentrum.
Warum werden die nicht in Kalifornien gebaut?
Wahrscheinlich wenig Land und die Leute wollen es auch nicht bei sich haben. Ne?
Ja, Energie ist zu teuer. Ich glaube,
Kalifornien
ist ja irgendwie das Land, das Bundesstaat mit den höchsten Energiepreisen. Das ist wahrscheinlich schwierig dann.
Mal schauen, ob das bald diese neuen Atomkraftwerke ändern, die da auch entwickelt werden. Es gab heute gerade die Meldung, dass Trumps Medienfirma mit einer Atomkraftwerkfirma fusioniert. Also sein Truth Social fusioniert mit der Firma, die Atomkraft macht. Ist dann als eine Firma an der Börse. Wieso auch immer.
War das diese Ansage, die er machen wollte? Er hat irgendwie gestern geschrieben, heute Abend mache ich eine Ansage oder sowas?
Ich glaube nicht, dass es das war.
Nee, also, okay. Alle, glaube ich, mit Venezuela gerechnet, aber ich habe das leider nicht mehr verfolgt. Das war irgendwie gestern Abend. Wir nehmen jetzt irgendwie heute irgendwie einen Tag später auf.
Okay. Nee, genau, das war, glaube ich, was anderes.
Glaubst du, also bist du bullish bei Atomkraft? Dass das wieder weltweit.
Ich glaube, es gibt schon gerade viel Rückenwind für das Thema. Und auch viele Länder, die Bereitschaft haben. Deutschland weiß nicht, ich glaube, es ist schon sehr, sehr schwierig bei uns. Obwohl ich hätte uns irgendwie Deutschland auch nicht zugetraut, wie schnell sich Meinungen shiften. Also ich finde, gerade im Rüstungsbereich sieht man das, wenn wir vor vier Jahren im Podcast über Rüstung gesprochen haben, haben wir immer fünf Disclaimer gemacht. Selbst du, Ilus,
ist schon ein Problem.
Ja, und mittlerweile fragen uns halt 50% der Hörer nur noch, ob wir über die Rüstungsaktie noch ein bisschen mehr sprechen können. Und das ist ja schon ein breiter gesellschaftlicher Shift, der sich da vollzogen hat. Das könnte bei Atomkraft
so sein. Ich glaube, in 12 Monaten wird es fast wieder eine Mehrheit für Atomkraft in Deutschland geben.
Ja.
Ich glaube, das geht jetzt richtig, richtig schnell.
Das kann ich mir auch vorstellen. Die Frage ist dann, ob wir auch die anderen Kapazitäten haben, um quasi hier Rechenzentren zu bauen. Bei uns ist ja alles relativ teuer. Wir haben ein paar Firmen, die da ganz gut aufgestellt sind. Also eine der besten Aktien in Europa war Siemens Energy zum Beispiel dieses Jahr, weil die Gasturbinen liefern.
Ja.
Und viele Rechenzentren haben ja einfach nicht genug Energie und dann baut man halt so Kraftwerke hin.
Siemens überlegt intern oder kommuniziert intern, immer mehr aus der Windkraft rauszugehen, weil das Gasthema so spannend ist.
Ja, also das ist wirklich krass, was die da für Aufträge haben.
Ja.
Und also alle Firmen in dem Bereich gehen durch die Decke. Rolls-Royce, MTU, GE Vernova, alle profitieren extrem von diesem KI-Boom.
Ja.
Und niemand kann sich vor Aufträgen retten. Ne?
Verrückt. Wir haben jetzt schon so ein paar Themen über Alphabet, Google gesprochen. Eins gibt's noch. Von Apple bekommen die auch Geld. Für Gemini.
Stimmt, Google kriegt von Apple Geld. Das hat sich da die mal umgedreht.
Wird das verrechnet dann? Also ich glaube, aber es ist immer noch, ich glaube, Google zahlt jährlich
20
Milliarden pro Jahr an Apple dafür, dass Google die Standardsuchmaschine ist.
Ja.
Und umgekehrt zahlt jetzt Apple 1 Milliarde dafür, um Gemini in ihren Produkten einzubauen.
Ja, also was ich bei Apple dieses Jahr getan hatte, ist schon krass. Die haben ja irgendwie ihre ganze KI-Mannschaft wurde so halb von Mark Zuckerberg abgeworben. Dann haben doch die Designer die Firma verlassen. Also da gab es schon einen großen Abgang in den ganzen KI-Talenten und die internen Projekte sind da eigentlich alle schief gegangen. Im Zweifel ist es aber auch so, dass Apple das gar nicht so sehr braucht. Also am Ende haben sie die Nutzer, sie haben die Plattform und können jetzt ja vergleichsweise günstig, ist ja kein Geld, eine Milliarde,
ja.
Um dann ein geiles KI-Feature zu haben.
Ja.
Und du bist auch nicht wirklich abhängig, weil du kannst auch den Anbieter wechseln.
Ja.
Also das ist im Zweifel sogar gar nicht so schlecht für die.
Das Autothema haben die auch endgültig eingestellt, ne?
Autothema haben die eingestellt, ja.
Ist ja auch 6 Milliarden ausgegeben oder so? 5, 6 Milliarden.
Und krass ist ja, dass Xiaomi das ähnlich zum ähnlichen Zeitpunkt gestartet hat. Und Xiaomi skaliert gerade die Autoproduktion in China massiv, bringt immer neuere Modelle raus.
Weißt du, ob dieses SU7, ist das von Xiaomi?
Ja, das ist von Xiaomi. Ja.
Wo sie dann innerhalb einer Stunde 300.000 Reservierungen für dieses Auto bekommen haben.
Ja.
Das ist schon verrückt.
Und soll auch technisch wohl echt gut sein. Mhm. Also ich meine, dass es Xiaomi war, wo der Ford-CEO Test gefahren ist und so meinte, das ist eigentlich ein ganz gutes Auto.
Er will das nicht wieder hergeben, ne? Fährt das irgendwie ein halbes Jahr und möchte das nicht wieder hergeben.
Ja. Und dann parallel dazu sieht man halt in Deutschland, wie alle abschreiben. Ja. Ford hat gerade wieder für 20 Milliarden E-Auto-Projekte abgeschrieben und gesagt, sie gehen von den vollelektrischen Pickup-Trucks weg zu Hybriden.
Der Lightning, ne?
Genau, von dem F-150. Und da ist China schon sehr stark. Aber was man auch krass in China sieht, da geht es halt nicht um Börsenwerte, sondern die bekämpfen sich gegenseitig so stark, dass du bei keiner dieser Firmen eine krasse Börsenwertsentwicklung siehst.
Über 100 Automarken gibt es da.
Ja, und die gehen halt alle totalen Preiskampf. Und obwohl ein BYD stark aufgestellt ist, international, ein Xiaomi extrem stark wächst, die Aktien bewegen sich so gut wie gar nicht, weil die gegenseitig halt die Gewinne wegcompeten. Man muss eigentlich fast sagen, die chinesische Wirtschaft ist in der Hinsicht fast so kernkapitalistischer als bei uns, weil bei uns ist der Markt irgendwie dann doch so, dass einige Firmen so eine Art Monopolstellung haben, vor allem in den USA gibt es halt diese 1000 Milliarden Firmen, die wahnsinnig hohe Gewinne aus dem System ziehen und wo kein Konkurrenz wirklich dagegen ankommt. Und in China hast du wirklich in fast allen Bereichen einfach richtig harten Wettbewerb.
Ist autoritärer, sozialistischer Kommunismus vielleicht, Kapitalismus vielleicht the way of the future?
Würde ich nicht sagen, aber ich glaube, was man schon gesehen hat, dass das halt auch funktioniert, hat man ja vielen lange nicht zugetraut. Und ich glaube, man sieht halt auch, dass staatliche Intervention, wenn sie so gemacht wird, oft auch wirtschaftlich gesehen funktionieren kann. Ich glaube, man sieht das gerade jetzt bei dem ganzen Produktionsthema, dass der China über die letzten Jahre auch durch staatliche Förderung so ein krasses Produktions-Know-how aufgebaut hat.
Ja.
Und Firmen in Amerika und Europa hatten halt immer den Anreiz, ins Ausland zu gehen und dort zu produzieren, weil es günstiger ist. Und Xi Jinping hat aber schon vor Jahren gesagt, dass er eigentlich das Produktionslevel als Anteil der Gesamtwirtschaft konstant halten will, weil er glaubt, dass es einfach langfristig wichtig ist, da das System zu behalten, das Know-how zu behalten und das selbst tun zu können. Man sieht auch, dass China bei den Chips gerade schon relativ schnell nachholt, ist noch bei weitem nicht da, wo die USA sind, aber sind schon weiter, sind viele Anfang des Jahres zugetraut hätten.
Wenn man mal so nach Shanghai geht, dann sieht man natürlich so irgendwie alle 5 Jahre sieht die Stadt fast irgendwie komplett anders aus und unfassbare Gebäude und Lichter und Beleuchtung und so weiter. Wenn man mal auf die Zahlen guckt, seit 2000 hat China 800 Millionen Menschen aus ärmster Armut rausgehoben. Die haben jetzt überwiegend fast alle Strom, die haben jetzt überwiegend fast alle laufendes Wasser. Und das ist erst 20 Jahre her, dass das noch komplett anders war. Dann ist natürlich auch der Rückhalt der Bevölkerung ja ein ganz anderer, auch bei Maßnahmen, wo wir sagen so, oh, das ist, passt aber nicht zu unserer Kultur oder so, wie wir irgendwie hoffen, dass man irgendwie Meinungsfreiheit oder Demokratie macht.
Ja, ich meine, ich glaube, da ist auch immer das Risiko, dass das kippt. Ist ja bei jedem politischen System so, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, ist das Risiko groß, dass es kippt.
Ja,
also man merkt natürlich, wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, dann sind die Leute unzufriedener und wählen dann auch entsprechende Parteien. Und in China geht es ja auch der Kernwirtschaft nicht so gut. Ich glaube, trotzdem haben da eben viele in den letzten 20 Jahren einfach sehr viel Gutes erlebt, wirtschaftlich gesehen. Und das hat schon gut funktioniert. Ich war dieses Jahr auch in Taiwan. Und da ist mir auch nochmal so dieses, dass staatliche Intervention schon noch funktionieren kann, ist ja dort auch sehr auffällig. Alleine mit TSMC ist die einzige asiatische Firma mit über 1000 Milliarden Börsenwert und ist ein rein staatliches Projekt. Also gab es die Idee vom Staat, der Staat hat es finanziert, da hatte kein Gründer oder so Anteile und jetzt ist so eine Firma daraus entstanden.
Also, wann weißt du, wann die gegründet wurden?
Ich glaube 1970 oder 1980.
Rüstungsthema damals?
Das war einfach ein Thema, wie baut man sozusagen unsere Wirtschaft stabiler auf und dann haben sie Morris Chang geholt. Der war davor in den USA bei so Halbleiterfirmen immer fast CEO und hat dann aber nie den Sprung zum CEO geschafft. Dann wollte der eigentlich schon zur Rente nach Taiwan gehen und sollte so ein Research-Projekt leiten. Und dann meinten sie ja, was er für Ideen hat, wie man die Wirtschaft irgendwie stabilisieren kann. Und dann war seine Überzeugung, eigentlich werden irgendwann die ganzen Chipfirmen nicht mehr selber produzieren, weil das ist für jede Chipfirma extrem teuer. Chips werden immer komplexer, das heißt, Fabriken zu bauen wird immer teurer. Irgendwann können das Startups nicht mehr machen. Und deshalb war so seine Vision, es wird große Produzenten geben in der Chipwelt und auf der anderen Seite Firmen, die Chips designen. Und genauso ist es ja heute auch. Also TSMC baut alle Chips und Nvidia und Co. entwickelt eigentlich nur noch. Intel macht noch so beides, aber das ist eigentlich so eine der Ausnahmen.
Du warst auch richtig bei TSMC, ne?
Ich war im Museum. Ich habe den letzten Slot noch bekommen. Das ist weit ausgebucht. Aber es ist schon krass, wenn du da rumläufst, wo auch wirklich die High-End-Chips produziert werden, ist halt so eine Stadt, die aber sehr stark davon dominiert wird. Rundherum sitzen die ganzen Bürogebäude der anderen Halbleiterfirmen.
Ist das so zentral auf der Insel oder am Rand, an der Küste?
In der Stadt, an der Küste. Hm, ja. Küste. Aber du denkst schon, wenn da eine Bombe hinfällt, sind halt die ganzen, die ist alles plattgetreten.
Alle, ja.
Das ist schon krass.
Hast du dich dann auch in dem Zusammenhang so ein bisschen mit der geopolitischen Lage zwischen Taiwan und China auseinandergesetzt? Oder wie sieht man das dort? Wie hast du das so wahrgenommen?
Man nimmt zwar tatsächlich relativ wenig wahr. Also auch im Fernsehen, bei den Leuten ist es nie so groß Gespräch, so dass auf gar kein Gefühl, da wäre irgendeine Bedrohungslage. Es sind auch viele chinesische Touristen da. Also die meisten Touristen sind auch aus China. Also da spürst du keine Art der Spannung. Es gab nur ein Land, eine Stadt, Kaohsiung. Da sind die ganze Zeit Kampfjets rübergeflogen, aber eher so aus Probezwecken. Und du siehst dann schon mal Militärschiffe im Hafen stehen und so. Also du merkst schon, die wollen irgendwie demonstrieren, dass sie was haben. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, oh, das ist jetzt totale Anspannung, es ist kurz davor, dass hier jemand einmarschiert. Und man muss ja einfach sehen, dass da eine einfach große Nähe da ist, auch historisch. Und viele Leute auch hin studieren gehen. Also viele gehen in den USA studieren oder nach China studieren. Aber du merkst natürlich auch, dass irgendwie dann das wichtigste Museum in Taipei ist das Nationalmuseum und das sind so die Hälfte der großen chinesischen Schätze, die die damals mitgenommen haben, als sie von den Kommunisten geflüchtet sind. Mhm. Ist ja die andere Partei quasi komplett einmal nach Taiwan geflüchtet. Und da merkst du schon, dass die auch Dinge haben, die wahrscheinlich China gern wieder zurückhaben würde.
Wenn man den Experten Glauben schenken darf, dann soll ja noch vor 2030 das losgehen, dass China sagt, One-China-Politik, Taiwan gehört zu China. Das ist nicht mehr lange hin.
Ja, ich bin mal gespannt. Also die Prognosen gab es ja auch schon früher öfter, dass das jetzt bald kommt. Ich bin sehr gespannt, auch was dann irgendwie die Ultima Ratio davon ist oder was man damit erreichen will. Weil zum Beispiel diese Chipfabriken dann zu own, wird auch nicht funktionieren, weil du brauchst am Ende Maschinen aus den Niederlanden und wenn die nicht mehr geliefert werden, bringen diese TSMC-Fabriken auch nichts. Also sozusagen dieser Kalkulus, dass man sagt, okay, wir gehen da rein, haben die Chipfabriken und Europa und die USA sind ausgeliefert. So einfach wird es nicht sein. Aber es ist sicher was bei denen immer mitschwebt und schon so ein großes Ziel ist.
USA baut jetzt TSMC-Fabs in Arizona, Texas, Arizona.
Ja.
Wie weit sind die da, weiß man das?
Das geht auf jeden Fall gut voran. Intel hat jetzt auch eine sehr weite Fabrik in den USA eröffnet. Also die holen da schon ein bisschen auf. Trotzdem ist es im Vergleich zu den Mengen noch weit von Taiwan entfernt. Du merkst auch, wenn du dort bist, schon eine krasse Infrastruktur, die sich über Jahre aufgebaut hat, an Firmen, die dort sind, an Expertise, die dort ist, das einfach so schnell rüberzuholen, ist nicht so einfach. Und in den USA ist jetzt zum Beispiel so, ich glaube in Texas ist die LVMH, also Louis Vuitton-Fabrik, mit den größten Ausschüssen. Das ist natürlich jetzt bei Chip-Produktion hast du andere Maschinen und so weiter. Aber das ist nicht trivial, das rüberzuholen. Mhm. Aber glaube ich auf jeden Fall ein richtiger Schritt. Ja.
Wenn man jetzt wahrscheinlich auf die Straße geht, Taiwan, gehört das zu China? Ja, nein. Würden wahrscheinlich sagen, nee, das ist ja komplett unabhängig oder so. Aber würdest du sagen, man kann die Chinesen zu 0% verstehen oder zu 37%?
Es hat halt historisch irgendwie mal dazugehört, ne? Und dann ist halt die eine Partei darüber gegangen und hat das irgendwie quasi für sich gecaptured. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, als wäre das so total getrennt von China, auch von dem, was dort stattfindet.
Es gab wohl auch in den 90er Jahren mal so Konferenzen, wo das irgendwie mündlich China zugesprochen wurde und dann aber im letzten Schritt dann nicht schriftlich gemacht wurde und so. Also schon, wenn man da mal irgendwie 10 Minuten nachliest, dann geht man zumindest raus und sagt so, ah shit, ist doch komplizierter, als man denkt.
Ja, also ich glaube, das ist ja oft so bei diesen Historien. Ich habe irgendwie nicht so diese Art von Nationalempfinden, um das so ganz genau nachvollziehen zu können, wieso man das jetzt unbedingt dann braucht. Das ist auch eine kleine Insel so. Die Wirtschaft kannst du ja auch nicht so übernehmen. Also ich verstehe sozusagen gar nicht, was jetzt das große Ziel davon ist. Also eigentlich sind die chinesischen Regierungsoberhäupter, wie jetzt in Xi Jinping, ja sehr stark so auf Engineering, auf klare Ziele aus, auf klare rationale Ziele. Und das ist irgendwie so ein Ziel, das erschließt sich mir rational nicht, wieso du das jetzt unbedingt brauchst und dafür so viel riskieren musst. Das ist mir nicht 100% bewusst.
Ja, es gibt da teilweise Ansprüche, die auch über Taiwan hinausgehen, die auch dann mit den Philippinen und Japan zu tun haben.
Ja.
Und dass man schon sagt, wir sind hier durch Japan, Philippinen, sind wir so von Seewegen abgeschnitten. Das geht nicht. Wir brauchen schon, genau wie die USA, die hat irgendwie zu 3 Ozeanen irgendwie Zugänge. Wir brauchen zumindest komplett eigenkontrollierten Zugang zu einem. Und das ist durch die vorgelagerten Länder bei China ganz anders. Und dass man eher fürchtet, das ist halt ein langes Spiel, dass dann eher auf die nächsten 50, 60, 70 Jahre auch noch andere asiatische Länder zur One-China-Policy ziehen könnte.
Ja, aber selbst da, also wie viel bringt ja dann wirklich dieser, also müsste man mit denen diskutieren, werden sie nicht diskutieren, weil sie das Ziel nicht mal offenlegen. Aber ich würde echt denken, dieses Risiko, was du damit eingehst und jahrelange Konflikte, die du damit eingehst, für diese kleinen Länder, die du am Ende capturest, also quasi eigentlich diese friedliche Strategie hat so lange so gut funktioniert, du hast wahnsinnig viele Menschen bei dir. Du willst jetzt irgendwie auch nicht ein überaltertes Japan dazu holen.
Ja, aber also wenn man einfach mal gesagt, die Sicherheit liegt in der Supermacht und die Supermacht kannst du nicht werden, wenn du keinen eigenen Zugang zu wenigstens einem Ozean hast, dann ist das schon der Grund. Also egal, wie viel Trouble das ist. Aber ich bin da auch YouTube und, und Crockipedia-Experte. Ja. Aber das las ich schon, irgendwie gerade verglichen mit diesen Zugängen zu den Weltmeeren, klingt das schon so, als könnte man zumindest sagen, das macht aus deren Sicht langfristig schon Sinn.
Ja, aber gut, das wird ohnehin nochmal, ich glaube halt, wenn du 50, 60 Jahre rechnest, entwickelt sich auch die Militärwelt so schnell weiter. Gerade was wir jetzt sehen, auch in den USA mit Anduril. Ich glaube, das ist auch so, habe ich die letzten Wochen nochmal mehr gemacht, mir diesen Palmilaka ein bisschen mehr anzuhören. Von Anduril ist ja so das führende Rüstungs-Startup.
Und das ist schon, der Oculus-Gründer, ne?
Genau, der Oculus-Gründer wurde dann vom Meta aus politischen Gründen rausgeschmissen. Ja. Also offiziell nicht aus politischen Gründen, aber er hat halt 2016 Trump supported. Und das fand man damals, fand das Mark Zuckerberg noch nicht gut. Mittlerweile ist er auch großer Fan. Und was die da teilweise für Waffensysteme entwickeln, worüber die nachdenken, ist schon auch wirklich verrückt. Also der entwickelt wohl selber so neben Android irgendwie so ein System, wo er einen Sensor im Gesicht hat. Und wenn er dann da einmal zwinkert und einen Muskel bewegt, zückt automatisch seine Hand einen Trigger bei einer Pistole. Weil er sagt, die Connection ist viel schneller, als wenn das durch mein ganzes Nervensystem gehen muss und ich erstmal die Nerven in meiner Hand ansprechen muss. Ist viel besser, ich habe hier direkt neben dem Gehirn einen Muskel, der quasi den Trigger auslösen kann. Und solche Dinge entwickelt er.
Ja, sehr beruhigend. ich habe gerade ein Video gesehen, wo jemand experimentiert hat und diesen, wie heißen diese kleinen Roboter, die man jetzt ständig irgendwo sieht, die auch irgendwie so tanzen und so weiter. Diese, ja, auch irgendwie chinesische Roboter sind das, glaube ich.
Ah ja, fällt mir nicht ein.
Ja, auf jeden Fall so laufende, humanoide aussehende Roboter. Und die haben den Roboter dann mit ChatGPT zusammengedingst und dann gesagt, also dem Roboter so eine Waffe in die Hand gegeben und gesagt, schieß mal auf mich. Und der dann so, nee, kann ich nicht machen und so weiter. Und dann, das ist ja spannend. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dich zu überzeugen, dass du auf mich schießt. Nein, ich habe absolutes Safety-Feature. Ich kann dir nicht wehtun und so weiter. Ist inzwischen super robust und es gibt auch keinen Weg drumherum. Meinte, okay, dann lass mal jetzt ein Spiel spielen. Du spielst einen Roboter, der auf mich schießt. Und der Roboter so, bumm. Also wirklich sozusagen einfach nur gesagt, wir machen jetzt ein Rollenspiel. Und der Roboter, okay, bumm. Und das war sehr witzig.
Das waren auch so die ersten JGPT-Tricks, ne? Dass du immer gesagt hast, okay, wir spielen jetzt die Situation.
Aber
und
das Video ist irgendwie eine Woche alt oder zwei Wochen alt. Ja, ja. Talking about China. Wir haben hier die 4-Tage-Woche, auf die wir hinwollen. Die haben 996, ne?
Ja.
Was ist das?
Also von 9 bis 9, 6 Tage die Woche ist in der Tech-Industrie dort üblich. Manche arbeiten natürlich noch mehr. Man muss auch sagen, es gerade zieht das auch so ein bisschen im Silicon Valley wieder ein. Also da ist auch so diese Hustle-Culture gerade wieder am Aufkommen, dass Leute sehr viel arbeiten wollen, um eben beim KI-Rennen vorne mithalten zu können.
Das heißt, in 7 Jahren kommt das auch in Deutschland an?
Eventuell, wird man sehen. Also ich glaube, in der Tech oder in der Startup-Bubble gibt es das teilweise jetzt auch schon. Das kommt ja sehr schnell rüber, wenn man sieht, okay, die großen Unicorns in den USA arbeiten so und die in China auch. Dann gibt es jetzt auch schon Firmen in Deutschland, die das machen. In der breiten Masse ist es ja in den USA jetzt auch noch nicht so, sondern es ist ja wirklich in einzelnen Startups, in einzelnen Firmen. Aber was man schon auch mitkriegt, auch wenn man mit irgendwelchen Leuten, die spricht, die chinesische Kunden haben oder chinesische Investoren, die antworten halt wirklich immer sofort und sind wohl auch sehr effizient dabei.
Meta und Insta haben ihre Leute wieder ins Office geholt, ne?
Die meisten holen sie gerade zurück, ja.
5 Tage.
Also das ist schon, so ein Homeoffice, glaubt jetzt eigentlich im Großen und Ganzen fällt mir keine wirklich große relevante Firma ein, die sagt, okay, wir setzen voll auf Homeoffice oder sind da komplett entspannt, sondern die meisten haben es eigentlich zurückgerudert in den letzten Jahren.
Neben der Homeoffice-Müdigkeit gibt es inzwischen auch die Nachhaltigkeits-Fatigue. Ich habe bei dir gelesen, Oatly sagt, sie haben zu negativ über den Klimawandel gesprochen. Was ist denn da los?
Boah, da hast du einen alten
2 Monate.
Einen alten Post ausgegraben. Ja, da sind ja viele Posts dazwischen.
Ich glaube ja genau, ne? Die haben gesagt, wieder mehr über den Geschmack transportieren, als irgendwie zu shamen, wenn du kein Oatly trinkst, bist du
total. Genau, stimmt. Quasi ihre Einsicht war, dass sie sehr stark auf diesen Nachhaltigkeitsmodus geschoben haben. Und der stark, also sieht man auch in der Investmentwelt, dass ja so ESG-Fonds oder so. Vor 4 Jahren haben mich die Leute noch gefragt, in welchen ESG-Fonds sie gehen sollen. Jetzt fragen sie mich halt, in welchen Rüstungsfonds sie gehen sollen. Den Shift sieht man schon stark. Und man sieht auch, dass diese ganzen Nachhaltigkeitsaktien eigentlich alle nicht gut funktionieren. Also Beyond Meat funktioniert ja auch gar nicht. Oatly funktioniert auch gar nicht. Allbirds, die so ein bisschen nachhaltige Schuhmarke waren, funktioniert auch nicht. Obwohl man da auch sagen muss, Oatly und Beyond Meat, das waren einfach auch so von den Stückkosten und so immer schwierige Produkte. Also ich glaube, selbst wenn es jetzt einen Nachhaltigkeitstrend geben würde, wäre das nicht einfach. Aber ja, gleichzeitig sieht man, glaube ich, gerade auch im Gesundheitsbereich eher weniger den Trend, weniger Fleisch zu essen und so, sondern mehr den Trend, einfach sehr viel Protein zu essen. Hm. Das sieht man eigentlich in allen Bubbles, die ich so beobachte. Und auch bei den großen Konsumgüterfirmen ist gerade voller Fokus auf Protein, alles Mögliche mit Protein zu versetzen, auch die ungesündesten Produkte.
Es war gerade die COP30-Konferenz, 30. Klimakonferenz in Brasilien war die diesmal. Bill Gates hat vorher gesagt, oh Freunde, ich glaube, ich habe viel zu sehr Klimawandel-Katastrophismus betrieben und sich da irgendwie,
wirklich?
Ja, hat sich da in einem sehr langen Schreiben von distanziert und gesagt, wir müssen jetzt auf die Chancen gucken, wir müssen jetzt irgendwie auf die Möglichkeiten gucken, aber wir dürfen nicht mehr so viel Negativmeldungen über den Klimawandel machen. Net Zero ist, glaube ich, auch weltweit eher am Zurückgehen. Gibt es da schon irgendwelche Auswirkungen oder wird da umgedacht oder merkt man das irgendwie bei großen Unternehmen, dass sie auch sagen, oh, das ist ja gut?
Also man merkt, dass viele natürlich Dinge streichen, Projekte streichen, da nicht mehr so viel investieren, gerade auch die großen Ölkonzerne oder so, dass sie da wieder deutlich entspannter werden. Man merkt natürlich auch, wenn irgendwelche Emissionsrestriktionen gelockert werden, dass dann die Autoaktien zulegen. Also das merkst du natürlich schon. Ich glaube, sonst gibt es ja gar nicht so viele rein nachhaltige Aktien, die sich da so stark drauf fokussieren. Aber das merkt man auf jeden Fall. Und man merkt halt auch, dass es kein einschränkendes Thema mehr ist. Also auch irgendwie Weltraum-Travel, was ja auch auf jeden Fall viel Umweltverschmutzung verursacht, wird null abgestraft von der Börse oder so. Also ein SpaceX soll ja nächstes Jahr in die Börse gehen für 1.500 Milliarden. Und du hast eigentlich bei keinem Thema irgendwie, das ist ein Risiko, dass die nicht nachhaltig genug sind. Und das hat man vor 4 Jahren schon bei vielen Firmen gehört, wo man so gesagt hat, oh, ob die Kunden da mal umschwenken, ob so ein Inditex oder so ein Zara ein paar Jahre noch so gut arbeiten kann. Oder auch die ganzen Billigketten, ob die noch so gut funktionieren werden, wenn die Menschen nachhaltiger werden, das siehst du gar nicht. Also die meisten Billigketten laufen sehr gut, gerade in den USA, weil jetzt auch Temu der Druck ein bisschen abgenommen hat und Temu in den USA nicht mehr so aktiv ist. Laufen jetzt zum Beispiel diese ganzen 1-Dollar-Stores ultra gut, obwohl die ja vor allem Billigzeug verkaufen, das jetzt nicht wahnsinnig nachhaltig produziert wird.
Wer würde gewinnen oder verlieren, wenn Net Zero auch in Europa so ein bisschen wieder zur Diskussion steht?
Also ich glaube am Ende alle Konzerne, die viel Energie verbrauchen. Ne? Die Chemiebranche, die seit Jahren leidet, würde profitieren, sich auch viele Industriekonzerne leiden würden natürlich.
Nach Ludwigshafen. BASF.
Ja, genau. Und viele der Energiekonzerne, die jetzt viele nachhaltige Energien investiert haben, werden natürlich eher leiden. Das hat man jetzt auch bei Windkraft sehr stark gesehen.
Ich glaube, Ludwigshafen, BASF verbraucht mehr Gas als die gesamte Schweiz.
Das kann gut sein, ja.
Das ist das eine Werk oder das BASF-Werk in Ludwigshafen.
Ja, okay. Chemie ist schon sehr energieintensiv. Das ist ja seit Jahren eine Branche, die wirklich extrem schlecht läuft. Mhm. Bis auf so einzige Ausnahmen. Es gibt zum Beispiel Alzchem, das ist eine deutsche Firma. Mhm. Die haben dieses Jahr extrem stark performt, über 100% zugelegt, weil die einerseits Kreatin produzieren, für eine Kreatinproduzent sind, was ja gerade so ein riesen Fitness-Trend ist. Und andererseits produzieren sie auch einen Stoff, den du für Munition brauchst, auch ein riesiger Wachstumsmarkt gerade. Und denen geht es gut, aber den meisten anderen Chemiekonzernen geht es ziemlich schlecht.
Erstaunlicherweise ist es gar nicht so einfach, Sprengstoff herzustellen. Und wenn jetzt irgendwie Deutschland gerade mit seiner Aufrüstung irgendwie zu tun hat und die ganzen Drohnen, die da irgendwie in Tausender, Zehntausender, Hunderter, Tausend Menge gebaut werden sollen, dann ist tatsächlich Sprengstoff eine Mangelware. Also wenn du jetzt irgendwie heute überlegst, ich baue ein Sprengstoffunternehmen, ich glaube, da würdest du super Nachfrage bekommen.
Ja, also gerade generell alle Rüstungsthemen laufen sehr gut. Ne? Auch im Startup-Bereich. Und da muss man sagen, sind wir im Startup-Bereich auch wirklich relativ weit vorne. Also auch in den USA sieht man sowas wie Anduril. Das ist, glaube ich, gerade das wertvollste Startup, das es im Rüstungsbereich gibt. Aber dann kommt auch schnell sowas wie Quantum Systems aus Deutschland oder Helsing aus Deutschland. Rheinmetall ist ja auch eine deutsche Firma, die jetzt eigentlich von den großen Rüstungskonzernen am schnellsten reagiert hat und am stärksten gewachsen ist. Also da zeigt auch Deutschland eine gewisse Agilität auf jeden Fall.
Ich habe noch gelesen, dass SumUp ein 15 Milliarden IPO machen will.
Ja.
Findest du das realistisch?
Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen zu teuer. Mhm. Es gibt nämlich einen Konkurrenten Lightspeed an der Börse. Kennt wahrscheinlich auch manchmal sieht man so Lightspeed-Geräte, manchmal sieht man halt SumUp-Geräte und ist ein recht ähnliches Business. Aber Lightspeed ist halt viel, viel weniger wert als SumUp, obwohl die eigentlich in einer ähnlichen Größenordnung sind. Und Lightspeed in letzter Zeit sogar ein bisschen schneller gewachsen ist. Man hat aber bei SumUp das Problem, du kriegst die Zahlen immer erst sehr spät, weil sie nicht an der Börse sind. Das heißt, man hat jetzt erst die Zahlen für 2024 und Gerüchten zufolge läuft das wohl sehr gut. Aber ja, wäre auf jeden Fall krass, wenn sie das schaffen zu der Bewertung. Dann wären sie auch das wertvollste deutsche Startup wieder. Das ist ja gerade Trade Republic geworden. Mhm. Und der Gründer von SumUp ist auch ein spannender Typ. Der ist nämlich komplett remote. Der ist in den USA, obwohl die Firma eigentlich vor allem hier in Deutschland und London sitzt. Und er wohnt, er hat früher mal in der Wüste in Las Vegas
Wie heißt der?
Gewohnt. Ich weiß den Namen nicht genau.
Ist das ein Deutscher?
Ja, ist ein Deutscher. Der ist darüber gezogen nach seinem ersten Startup.
Hat er erzählt, warum?
Ich glaube, der fühlt sich da einfach wohl, wahrscheinlich in den USA.
Und okay, ja, toll. Hast du dieses Jahr dein Portfolio nochmal stark geändert? Wie, wenn ich da reingucken würde, was würde ich da gerade sehen? Welche Branchen?
Nee, nicht stark geändert. Also,
du bist ja eher so Low-Risk, Long-Term, ne?
Genau, eher Low-Risk, Long-Term, mit großem ETF-Anteil und immer wieder so Einzelaktien-Sachen. Es gab ja einmal im April diesen großen Dip.
Du bist doch Geschäftsführer, ne?
Ja.
Machst du eine berufliche Altersvorsorge?
Nee.
Verrückt, ne? Ich hatte neulich einen Gast bei mir im Podcast und die sagen, du kannst dir von Betriebsmitteln monatlich gut 670 Euro in einen ETF einsparen. Steuerfrei.
Aber ja meistens mit irgendwelchen hohen Gebühren. Also du kannst meistens nicht in ein normales Konstrukt investieren.
Es gibt eine Auswahl mit Partnern, mit denen die zusammenarbeiten. Ja. Aber klassischerweise fallen die Gebühren dann für die Vermittlung an. Und die machen das nicht so, sondern die sehen sich als Software as a Service. Und die kriegen halt eine monatliche SaaS-Gebühr pro Seed, den du da benutzt. Aber die ist relativ überschaubar. Und du könntest sogar die kündigen und brauchst dann nur noch weiter deinen ETF ansparen, aber hast dann über die Möglichkeit, dass man jeden Monat sagen kann, diesen Monat habe ich kein Geld, spare ich nichts ein, nächsten Monat habe ich doppelt so viel Geld. Unfassbar, ist mir komplett an mir vorbeigegangen bisher, habe ich jetzt sofort eingerichtet.
Ah krass, ja, ich habe noch von keinem System, ich habe schon ein paar Mal von solchen Systemen gehört und die ja oft angepriesen werden mit Steuervergünstigung, aber oft dann halt krasse Gebühren.
Ja.
Ist dann auch immer die Frage, welche ETF-Produkte kriegst du am Ende, die da erlaubt sind und haben die nicht höhere Gebühren als die normalen, aber wenn das nicht so ist, dann...
Kann man ja jeder checken. Die Folge heißt Hey Dino, also die heydino.de oder .com.de. Dino heißt das Produkt, aber ich war total begeistert. Also ich bin schnell zu begeistern bei manchen Themen, habe mir auch dann damals irgendwie wie heißt diese Happy Brush, habe ich mir auch sofort für die ganze Familie Happy Brush gekauft. Also, aber das war auf jeden Fall was ich gerne weitererzähle.
Diese Kaffeemaschine auch, die du hattest?
Ich glaube, also habe ich nicht gekauft, aber ich bin abends zu Bett gegangen und hatte das erste Mal im Leben einen Wunsch zu sagen, so ein Siebträger wäre schon cool.
Echt?
Mhm. Aber ich habe mir keine gekauft. Ich hab nicht die 5.000 Euro dafür ausgegeben bisher. Krass, und die haben mir leider auch keine für 1.000 Euro angeboten.
Nicht mal für den Podcast.
Nicht mal für den Podcast, ne, genau. Story of my life. Ich habe gesagt, wird eher teurer. Deswegen empfehle ich sowas gerne weiter, damit schlaue Leute mir dann sagen können, ob das wirklich eine gute Idee war oder nicht. Deswegen schau da mal bitte rein, kannst mir Feedback geben. Ist OMRX für dein persönliches Net Worth relevant?
Wenn sozusagen die ganzen Investments gut laufen, schon irgendwann, ja.
Und auch also du bist schon motiviert, dass ihr dann Unternehmen investiert, die gut funktionieren, ne?
Ja, tendenziell schon, ja. Mhm. Sollte schon gut sein.
Ich hatte den Westermeier im Gespräch. Der hatte irgendwie so ein paar Titel genannt, die ganz gut funktionieren. Welcher ist dein Favorit oder gibt es da so Favoriten?
Also ich würde sagen, so sehr stabil und sehr gut läuft seit Jahren eigentlich Koro, die Online-Drogerie, aber heißt ja Online-Drogerie, was ja eigentlich keine Drogerie, sondern verkaufen Nussmusse, Nüsse, Snacks und so weiter. Das läuft sehr gut offline und online. Dann Quality Group mit den auch auf dem Protein- und Supplement-Thema. Und Holy Energy, haben wir gleich auch schon mal drüber gesprochen.
Diese Energy. Auch genau die drei, die er genannt hat. Also. Bei Holy Energy dachte ich so, boah, die sind ja so schlau und das ist ja unfassbar. Und dann habe ich neulich irgendwo ein Unternehmen nicht aus Deutschland gesehen. Die sehen genauso aus, 1:1 und gibt es aber schon 3-4 Jahre länger.
Ja, also es gab auch einen Konkurrenten, der auch VC gefundet war, ähnlich mit denen gestartet ist und jetzt insolvent ist. Also sie sind schon in der Execution einfach sehr gut, wie sie Marketing machen, wie sie CRM machen und so, das haben sie echt. Also klar, so ein Produkt, am Ende ist es ein Getränk, aber das muss nichts heißen. Das ist ja bei Liquid Death dasselbe, die verkaufen am Ende Wasser in Dosen und trotzdem boomt das Business halt, weil sie sehr gutes Marketing machen. Mhm. Also da kommt es auf andere Dinge an. Genau.
Gibt es in deinen Einschätzungen Dinge, die du anders siehst? Du hörst wahrscheinlich auch viele andere Experten, Wirtschaftsexperten, Börsenexperten und wo du immer sagst, Mensch, wie kann das sein, dass so ein schlauer Mensch das so anders sieht als ich? Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
Also eine Sache, die ich anders sehe als ich früher, zum Beispiel eine Firma ist sowas wie Robinhood, dieser Online-Broker aus den USA. Und da war ich früher immer sehr skeptisch, weil die einfach viele Gambler auf der Plattform haben, viele Leute haben sehr viel Geld verloren, sie haben auch nie wirklich wahnsinnig gute Zahlen gehabt. Und es ist auch jetzt noch so, dass da sehr viel gegambelt wird und auch viele Sachen, die ich auf jeden Fall kritisch sehe. Aber die haben es echt geschafft, in den letzten zwei Jahren das Business extrem zu drehen, indem die einfach wirklich wahnsinnig schnell bei Produktentwicklung geworden sind. Also jeden Monat hauen die große neue Produktlaunches raus in der wirklich komplexen Branche, wo du nicht nur Produkt bauen musst, sondern auch noch
direkt Produktlaunches sind nicht, ich habe ein neues Feature in der App, sondern sind eher, ich habe ein Finanzprodukt.
Genau, ein Finanzprodukt. Also von so Spaßdingen wie sie bringen dir Cash nach Hause für 50 Euro. Also du musst nicht zum ATM gehen, sondern sie liefern dir einfach Cash.
Wenn die Experience cool ist, klingt das irgendwie schon
ein bisschen. Ist schon ein bisschen Gag, ja. Bis halt zu komplexen Futures-Produkten oder Derivate-Produkten oder Krypto-Produkten. Sie haben jetzt gerade ein Prediction-Market gestartet. Ist ja auch so ein großes Hype-Thema dieses Jahr gewesen.
Polymarket.
Genau, Polymarket und Kalshi. Und da machen die mittlerweile auch, haben sie vor ein paar Monaten gestartet und ist jetzt schon auf dem Weg, 300 Millionen Dollar Umsatz im Jahr zu machen, weil Leute da auf alles Mögliche wetten. Also auf
Innenumsatz? Also
ja, Innenumsatz. Allein im Oktober war über 1 Milliarde an Contracts, wo gewettet wurde. Das ist gerade wirklich eine krasse Branche. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland so auf dem Schirm hat, aber in den USA, alle machen da Sportwetten, Politikwetten, auf alles Mögliche kannst du ja wetten. Und du kannst natürlich auch relativ schnell dann viel Geld machen mit diesen Wetten. Und es ist halt null reguliert aktuell. Und jetzt war ja sogar, der Gründer von Polymarket ist relativ jung. Der war ganz kurz der jüngste Selfmade-Milliardär der Welt. Dann kamen 3 22-jährige KI-Milliardäre, die ihn überholt haben. Und die jüngste Selfmade-Milliardärin ist immer noch die Gründerin von Kalshi. Das ist ein anderer Prediction-Market. Und die hat eine wirklich krasse Story, weil die davor Profiballerina in Salzburg war.
Das ist deine Heimat?
Ja. Die hat den weißen Schwan in Schwansee getanzt. Und was ja wirklich, also ist schon eine Weltklasse-Position. Du musst da wirklich als Weltklasse-Ballerina sein. Ist dann ans MIT gegangen, hat dann eine Firma gegründet, ist jetzt die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Ja, das ist wirklich eine total crazy Story.
Wie alt ist sie gerade ungefähr?
29.
29? Krass.
Ja. Und Prediction Markets, das wird zu uns sicher auch noch mehr überschwappen. Ist die Frage, wann es reguliert wird, auch wie Sportwettenkonzerne darauf reagieren, weil natürlich viele Sportwetten auf einmal dort stattfinden. Aber es ist schon noch sehr spannend zu sehen und auch wenn man irgendwie Events hat, wo man denkt, okay, wie geht das jetzt aus oder unsicher, ist es immer spannend, da mal reinzugucken, was die Leute so wetten im Schnitt. Weil es oft auch anders ist, als das, was man jetzt so allgemein hört oder in Medien liest, was man da für ein Gefühl hat, dann wetten Leute auf einmal ganz anders und da wetten ja Leute mit echtem Geld. Das heißt, haben schon auch eine gewisse Conviction, dass sie da richtig liegen.
Gibt es noch ein Thema, das interessant sein könnte für die Zuschauer, wo du sagst, Mensch, Christoph, so schlecht vorbereitet, warum hast du da nicht nachgefragt?
Also ich habe einmal SpaceX kurz angeschnitten mit dem Börsengang. Da finde ich noch ganz spannend, also einmal diese 1500 Milliarden sind natürlich krass, das werden schon quasi auf Anhieb eine der wertvollsten Firmen der Welt. Und ein großer Treiber dafür sind auch Rechenzentren, weil wir haben gerade drüber geredet, irgendwie in Gemeinden willst du keine Rechenzentren haben, die zu kühlen ist wahnsinnig aufwendig, sie brauchen wahnsinnig viel Wasser. Und eine große Vision von Musk und Co. ist ja, dass man die Rechenzentren einfach in den Weltall schickt. Dann hast du viel Sonnenenergie dort, du kannst sie einfach kühlen und dann lässt du dort deine KI trainieren. Da bin ich mal gespannt, ob das aufgeht, aber es ist ein Grund auch für die hohe Bewertung.
Verrückt. Ich hatte auch gelesen, dass Google auch irgendwie sagte, dass in diesem Jahrzehnt schon die ersten Weltall-Datacenter irgendwie passieren sollen.
Ja, kann ich mir vorstellen, ne? Also da passiert gerade einiges im Weltraumspace und im Quantencomputer-Space. Das war dieses Jahr auch an der Börse eine krasse Branche. Vor allem sehr kleine Firmen, die irgendwas mit Quantencomputer machen, die wirklich durch die Decke sind und sehr viel gehandelt werden. Also selbst in manchen deutschen Brokern sind das die meistgehandelten Aktien, obwohl die eigentlich niemand kennt und denen auch nicht mehr richtig Umsatz machen. Aber man sieht, dass auch das Thema gerade immer mehr an Fahrt gewinnt. Und da soll aber schon IBM eigentlich noch der Marktführer sein, auch was die Computer und so angeht. Da bin ich auch gespannt, ob man das perspektivisch in 15 Jahren mal sieht, dass man dann denkt, okay, irgendwie IBM ist das nächste Nvidia für halt Quantencomputer.
Ich zum Datacenter im Weltall fiel mir noch ein, dass Microsoft eine Zeit lang Datacenter im Meer hatten. Also die hatten so Container im Wasser und gesagt, dann brauchen wir irgendwie weniger für Kühlung auszugeben. Aber ich glaube, das war kein Modell, das irgendwie sehr gut funktioniert hat. Das haben sie, glaube ich, eher wieder eingestellt.
Ja, nee, habe ich auch nicht so oft gehört. Aber es macht natürlich, also Kühlung ist ja schon einer der größten Kostenfaktoren. Und es gab ja von einer der größten Börsen der Welt, CME heißt die, ist so die größte Derivatebörse. Die ist vor ein paar Wochen für 10 Stunden ausgefallen, was schon eine extrem lange Zeit ist für eine global relevante Börse, wo zig Milliarden jede Stunde gehandelt werden, weil das Kühlsystem nicht mehr funktioniert hat, in einem Rechenzentrum in Chicago. Deshalb ist die komplette Börse einfach mal 10 Stunden, hat sie nicht mehr funktioniert. Also das sind schon teilweise auch krasse Abhängigkeiten. Und das ist auch so ein Thema, das man dieses Jahr viel gesehen hat. AWS ist, glaube ich, zweimal ausgefallen, Cloudflare ist zweimal ausgefallen. Also dieses Jahr hat schon auch so ein bisschen gezeigt, wir haben eine relativ große Abhängigkeit von manchen Infrastrukturplayern in der Webindustrie.
Toll. Nur mir jetzt wieder Spaß gemacht. Ist ja toll, mit dir zu quatschen. Schön, sozusagen meine halb verdauten, schlecht recherchierten Ideen dir vorzuwerfen und zu gucken, wie es richtig ist. Das machst du sehr, sehr gut. Bist ein wertvoller, schlauer Gast. Danke also von mir und natürlich auch im Namen unserer Zuhörer.
Vielen Dank für die Einladung. Macht immer sehr viel Spaß hier. Auch immer andere Themen als in den meisten Podcasts. Immer sehr, sehr abwechslungsreich. Genau. Sehr dann gut. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Wenn dir zu Hause Noah gefallen hat, dann schenk uns auf jeden Fall ein Abo, denn dann kommt Noah auf jeden Fall auch bald wieder. Und andere tolle Gäste haben wir natürlich auch. Von uns ganz liebe digitale Grüße
von Noah
und von Christoph. Tschüss.